Wichtig ist ja auch, und das hat Clemens Fritz auch schon inzwischen ja erklärt, sie haben für sich auch Nationen definiert, die überhaupt für sie interessant sind, auf die sie dann gucken. Also wir reden hier ganz sicher nicht über die Belgier, über die Österreicher, die Deutschen, die Engländer und die Argentinier, die Brasilianer. Die können da alle streichen.
Und das letzte Mal vor der Sommerpause heißt es wieder herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weser-Kurier. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber, Gott sei Dank, JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin liebe Werder-Fans.
Ja JJ, wir wollen auch mal so ein bisschen sprechen, um wirklich einen Haken vielleicht irgendwann auch mal dran zu machen an diese Saison, wie das so verlaufen ist seit dem vergangenen August. Es ist gut gegangen am Ende, nochmal gut gegangen. Aber ich habe mich dann schon erinnert, du hattest noch im August, nämlich als die Saison schon begonnen hatte, aber auch das Transferfenster noch lief, hast du gesagt, na, ich habe so das Gefühl, der eine oder andere könnte noch gehen, weil sich langsam aber sicher in der Mannschaft eine Stimmung breit macht, die da in etwa lautet, das kann aber mal eine heitere Saison werden. Woher hast du es gewusst überhaupt damals? Bist du Kaderspieler? Und wir wissen es alle nicht, dass du da immer drin sitzt.
Werder bist du manchmal sehr gerne, wo ich Dinge weiß. Ole Werner hat mich mal gefragt, ob ich ein Mikro in der Kabine hätte. Ich habe gesagt, nee, Ole, habe ich wirklich nicht. Also in der Trainerkabine, aber wenn du mir da was besorgen könntest,
dann wäre ich da total
offen für. Fand er gar nicht lustig. Ne?
Ja. Und schon wurde sein Vertrag nicht verlängert. Ja. So.
Ja. Nein, also teilweise, also den Sachen jetzt Ole Werner, ist das natürlich logisch. Ich habe mein halbes Berufsleben beim Kicker verbracht. Ich denke wie ein Trainer, ich denke sehr, sehr fachlich über Spiele. Und deshalb habe ich manchmal halt ein Auge für Themen, die sich für einen Trainer ergeben in einer Saison. Deshalb war das klar, dass ich oft Themen aufwerfe in der Kolumne, die ihn auch beschäftigen, wo er dann denkt, wieso muss er das jetzt diese Woche machen? Machen wir doch selber gerade. Und diese Info jetzt vor der Saison, die kam tatsächlich aus der Mannschaft. Ne? Das hat sich damals abgezeichnet, dass vor allen Dingen Führungsspieler nach Ende des Transferfensters sehr skeptisch waren, ob das noch gut geht. Dann muss er sich erinnern, was er dann kurz vor dem ersten Bundesligaspieltag noch einen Torhüter verkauft mit Michael Zetterer. Mhm. Was gerade aus dem Pokal rausgeflogen, wieder mal Bielefeld. Also ein Aufsteiger von der dritten in die zweite Liga damals, sang- und klanglos. Und da hing der Haussegen intern schon deutlich schief in der Mannschaft. Und dann gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, boah, will ich mir das jetzt wirklich antun? Das wird eine Scheißsaison, auf Deutsch gesagt. Es hat aber dann keiner dieser Jungs mehr den Absprung geschafft. Und dann sind sie alle mit reingeschlittert in das Debakel. Zeigt aber sehr eindrucksvoll, dass gerade die erfahrenen Spieler, das ist halt der Unterschied, die erfahrenen Spieler haben ein Gespür dafür, wenn was in die falsche Richtung läuft. Und das war damals sehr früh in der Saison bei Werder zu sehen. Dann darf man sich auch nicht blenden lassen von den ersten ein, zwei überraschenden Ergebnissen. Also nach dem ersten Heimspiel 3-3 gegen Leverkusen konnte man ja noch denken, oh, das wird aber lustig und unterhaltsam und so, ne? Hier Koulibaly-Euphorie und so weiter. Dann kam dieser Sieg in Mönchengladbach, aber wir haben ja oft drüber gesprochen, das wisst ihr da draußen auch, alle die Gegner waren einfach grottenschlecht.
Ja.
Werder hat nicht mal gut gespielt. Da noch mit am besten in der Saison, aber es wurde dann diese befürchtet schwierige Saison. Und dieses Gespür von den erfahrenen Spielern unterscheidet sich komplett von den Jungfüchsen, die sind alle euphorisch, die sind froh in der Bundesliga dabei zu sein. Und deshalb darf man das nicht unterschätzen und das muss man als Verein, und das ist jetzt gerade aktuell, wo wir hier reden, die Herausforderung für Werder, auch ernst nehmen, wenn jetzt dann sehr früh nach Saisonende ein Spieler wie Jens Day sagt, wisst ihr was, tschüss zusammen, am liebsten sofort, weil ich habe darauf keinen Bock mehr. Also diese Leute, die sich da die Knochen hinhalten, die für Werder die Tore schießen, wenn die dann das Gespür haben, ich will sowas nicht nochmal erleben und mir fehlt der Glaube, dass sich das ganz sicher nicht wiederholt, dann musst du als Verein natürlich aufpassen, dass jetzt nicht 2, 3, 4 Jungs aufstehen dieser Kategorie und sagen, das ist jetzt hier nicht das, was ich jetzt für meine Karriere sehe. Mhm. Das muss man ernst nehmen, denn so viele Führungsspieler hast du ja jetzt wirklich nicht und so viele Spielentscheider schon mal gar nicht. Und du kannst jetzt nicht eine ganz neue Mannschaft aufbauen mit 26 Leuten. Du fängst jetzt schon mit einem neuen Torhüter an, weil du mir Bakos verkauft hast, gar rein in der Kiste. Und es wird noch den anderen Abgang geben.
Leihspieler ist das Stichwort, die vielen Leihspieler.
Leihspieler, völlig unklar noch. Ja, auch da muss man ja sehen, macht es überhaupt Sinn bei dem einen oder anderen sich nochmal auf eine Leihe einzulassen, wenn man ihn nicht kaufen kann, weil dann schaffst du auch wieder keinen Kaderwert. Und das Learning aus der abgelaufenen Saison war ja wenigstens Kaderwerte schaffen, ne, wie bei Koulibaly, bei Backhaus. Also Spieler, die man dann zu Geld machen kann. Werder muss insgesamt eine ganze Menge lernen aus dieser Saison. Weißt du, wer mir da jetzt gerade ganz besonders auffällt, wo wir über Lernen aus der Saison reden?
Der Trainer womöglich? Hast du vielleicht Zitate vom Trainer?
Ja, wir haben im Flur vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, aber ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gelesen habt. Also Daniel Thun hat ein Interview gegeben, wo er zum Beispiel gesagt hat, und das könnte ja 1:1 aus einer unserer Podcast-Folgen in der abgelaufenen Saison gewesen sein, dass er das einfach nur laut vorliest. Ne? Das haben wir fast wortgleich so gesagt hier. Wir brauchen Spieler, die möglichst eine komplette Saison verfügbar sind und nicht welche, die spannend sind aufgrund ihrer Vergangenheit. Dafür aber ein Handicap und womöglich viele Ausfallzeiten haben.
Ja.
So, jetzt würde man bei der Sendung mit der Maus sagen, klingt logisch, war aber nicht immer so. Ja. So ungefähr. Nein, wen er da wohl meint, ja, klar. Das geht natürlich ganz klar in diese Richtung der Spieler Victor Boniface, Naby Keita, diese großen Namen, die zu Werder kamen und aber nicht zum Erfolg beitragen konnten. Kraft ihrer körperlichen Verfassung und die halt früher mal große Namen waren. Das kann nicht Werders Weg sein, das haben wir ja auch oft besprochen. Es ist halt interessant, dass es der Trainer ist, der sagt, das ist jetzt hier das, was wir ändern müssen. Es ist mutig für jemanden, der jetzt gerade mal ein halbes Jahr in der Bundesliga dabei ist und noch ziemlich neu bei Werder. Aber zweifellos richtig, was er da sagt. Er muss halt damit leben, dass er dem einen oder anderen im Verein, der diese Entscheidungen in den vergangenen Jahren gut fand, deshalb wurden sie ja getroffen in den oberen Gremien, also Geschäftsführung und Aufsichtsrat, vom Kopf stößt damit. Aber die Herren da oben und Damen dürfen sich ja auch nicht auf die Schulter klopfen, dass das alles super war, sonst haben sie es ja falsch entschieden. Ne?
Oder?
So, also.
Entschuldigung, oder man hat sich darüber schon intern längst verständigt und man hat seitens der Geschäftsleitung, namentlich Clemens Fritz, dem Trainer auch schon bestätigt, dass das nicht so besonders gute Ideen waren. Kann ja auch sein, dass man sich da ausgetauscht hat und dann hat eben Daniel Thun den Ball einfach nochmal aufgenommen und das nach außen so kommuniziert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Clemens Fritz jetzt sagt, wie kann der sowas sagen? Sie hatten ja nun weiß Gott keinen Erfolg, genau mit diesen großen Namen, die Hoffnung mitbringen, aber dann eben nicht die entsprechende Qualität.
Ja, der Fehler war ja der Denkfehler eigentlich, wenn man jetzt mal sich damit beschäftigt, warum Naby Keita kam und warum Victor Boniface kam, war ja ein anderer. Der war nicht mal diese Spieler zu holen, das war sowieso falsch, sondern der Glaube, der Rest des Kaders ist so gut, dass der das auffängt, wenn dieser Spieler nicht funktioniert. Und dieser Spieler ist quasi nur noch die Kirsche auf der Torte, wie man so schön sagt. Ne? So. Und der hebt uns dann, wenn der funktioniert, auf ein noch höheres Level. Aber wenn der nicht funktioniert, ist nicht so schlimm, weil dann, wir sind ja auf einem guten Level.
Ja,
so.
Ja.
Und das war in beiden Fällen ein Trugschluss. Und daraus solltest du dann schon lernen. Ne? Da bin ich auch ausdrücklich nicht bei Rainer Kallmund, der hier bei uns neulich im Interview gesagt hatte, ah ja, wäre der doch gerne andere Spieler geholt als Keita und Boniface, wenn du kein Geld in der Kasse hast, dann musst du halt gucken, was du machst. Nee, ich finde gerade, und das haben wir hier oft besprochen, und ich denke, da sind wir nah bei Daniel Thuns Meinung, wenn du kein Geld in der Kasse hast, musst du erst recht aufpassen, wen du holst. Ne? Und dass du dann Spieler holst, die nach Möglichkeit erstens gehören, zweitens 30 Spiele funktionieren in einer Saison und nicht welche, die du eine Saison lang wie Victor Boniface oder damals Naby Keita als Problem mit dir rumschleppst.
Ja, das haben wir tatsächlich hinreichend besprochen. Wir haben auch jetzt festgestellt, dass der Kader sich in einem Umbruch befindet. Wir sind, oder der SV Werder ist mit Marco Friedl, Romano Schmid als festen Spielern und eben mit dem Leihspieler Yuki Sugawara bei der WM vertreten. Und man hört, dass Werder durchaus auch sich dieses Geschehen in Mexiko, den USA und Kanada mal ganz genau angucken möchte, weil man dort vielleicht hofft, weitere Verstärkung zu finden. Ist das wirklich realistisch?
Man darf da jetzt nicht durchdrehen. Also es ist auch nicht so, dass da jetzt in den allen drei WM-Gastgeberländern die Werder-Scouts durch die Gegend flitzen. Erstmal ist da gar keiner von Werder, zunächst einmal. Sondern die werden sehr viel Videoscouting machen. Das ändert sich jetzt auch nicht unter dem neuen Kaderplaner Pilawa. Und bei Bedarf kann man natürlich dann immer noch nachschärfen und sagen, okay, da gucken wir uns nochmal was vor Ort an. Aber wichtig ist ja auch, und das hat Clemens Fritz auch schon inzwischen ja erklärt, Sie haben für sich auch Nationen definiert, die überhaupt für Sie interessant sind, auf die Sie dann gucken. Also wir reden hier ganz sicher nicht über die Belgier, über die Österreicher, die Deutschen, die Engländer und die Argentinier, die Brasilianer. Die können da alle streichen.
Frankreich, Spanien ginge vielleicht. Was hältst du davon? Die beiden Top-Favoriten, nimm die doch einfach. Also, da ist bestimmt was dabei.
Um die Nationen, wo du sagen kannst, okay, da hast du vielleicht den einen oder anderen, den noch nicht jeder große Verein so auf dem Schirm hat und den du aber schon kennst, weil er vielleicht irgendwo bei einem Zweitligisten spielt oder in Portugal bei einem kleineren Verein oder in Frankreich und wo du sehen willst, okay, wie gibt er sich jetzt auf der Bühne und passt der vielleicht genau in mein Profil rein, was ich...
Ja, aber ist das nicht vielleicht ein Fehler? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber wenn du schon einen kennst und sagst, es könnte einer für uns sein, dann ist es ja vielleicht ein Fehler, den zur WM gehen zu lassen. Weil wenn es dann einer ist, performt er da in einer Art und Weise, die vielleicht andere Vereine auch nochmal auf ihn aufmerksam werden lässt. Und dann ist der Geheimtipp natürlich schon wieder verpufft.
So, es ist ja jetzt auch nicht so, dass bei Werder nur Blinde arbeiten in der Scouting.
Das habe ich nicht gesagt.
Ein paar Namen haben die natürlich auch, kennen die auch, die jetzt bei der WM bei den kleineren Nationen rumlaufen. Und deshalb meine ich dieses vielleicht, du kennst den vielleicht schon, bist aber noch nicht in deiner Entscheidung so weit, dass du sagst, okay, wir sind da 100% überzeugt, sondern es ist ja auch so ein Ranking, ne? Manchmal hast du für eine Position 5 potenzielle Kandidaten und dann ist das vielleicht die Nummer 4 und der kann aber jetzt, warum auch immer, eine Vertragsklausel, Wechselwunsch, kann der für dich interessant werden und du kannst da vielleicht einen Spieler holen, der sich bei der WM auf einem Niveau, wie gesagt, wo wir jetzt nicht von Finale, Halbfinale und Torschützenkönig reden, im Himmels Willen.
Nach der Gruppenphase ist wer da raus, seien wir ehrlich. Ja. Ist vorbei. Das 16. Finale geht schon dann ohne grün-weiße Beobachtungsaktivitäten ab, wahrscheinlich.
Ja, aber da gehen tatsächlich manchmal Dinge, wo du vorher denkst, das geht nicht. Ich erinnere mich da, ich habe ja nun mal viele Jahre Schalke gemacht als Reporter, das wisst ihr inzwischen. Ich erinnere mich da an eine Weltmeisterschaft, das war die 2002er. Da haben die Schalker einen Spieler geholt nach dem Turnier, den kannte jeder in Deutschland und ich würde wetten, vor dem Turnier kannte den gar keiner. Das war damals der Kapitän von Uruguay. Dario Rodriguez, und den kannte deshalb jeder, weil der im allerersten Spiel so ein Volley-Tor in den Winkel geknallt hat, wo du dachtest, lecco mio, was ist das denn für ein Fußballspieler? Problem war natürlich, dass er das nie wieder in seinem Leben gemacht hat danach. Das war eher ein sehr rustikaler Spieler, aber ein super Typ, der hat dann viele Jahre bei Schalke gespielt. Aber so hattest du dann einen WM-Star von Uruguay plötzlich auf Schalke rumflitzen, sein Landsmann Gustavo Varela kam ja dann auch noch mit im Doppelpack. Und so Dinger kannst du halt machen. Damals war das sicherlich noch einfacher als heute, wo der Markt viel gläserner geworden ist. Aber ja, Werder schaut zumindest hin. Es wäre ja auch jetzt doof und fahrlässig zu sagen, nee, die WM interessiert uns überhaupt gar nicht. Kannst du ja auch nicht bringen, schon gar nicht nach so einer Gurkensaison.
Kurze Analysepause. Du suchst auch abseits vom Platz nach der perfekten Aufstellung? Dann gibt's im Norden nur eine Adresse. Dodenhof in Posthausen. Norddeutschlands größtes Shoppingcenter. Nur 20 Minuten von Bremen. Direkt an der A1. Auf einer Fläche von über 17 Fußballfeldern findest du alles an einem Ort. Mode, Sport, Technik, Wohnen, Lebensmittel, Gastronomie und tolle Events für die ganze Familie. Komm zu Dodenhof und genieß eine richtig gute Zeit.
Du als Experte kannst mir ja vielleicht sagen, ob es für die deutsche Nationalmannschaft weiter reicht als bis zum 16. Finale. Es gibt ja Stimmen, die sagen, naja, viel weiter geht's nicht. Und so ganz allgemein, also wenn du dir die Quoten anguckst, Wettquoten, auch wenn ich mit denen sehr ungern argumentiere, muss ich sagen an der Stelle, aber auch Experten, die haben ja nun Deutschland erstmal gar nicht auf dem Schirm, so wenn es um, sagen wir mal, ums Halbfinale geht. Ne, Viertelfinale wäre vielleicht dann schon ganz gut und dann bist du auch schon fast im 16. Finale. Wenn es dann ganz blöd läuft, kriegst du schon Gegner, wo du sagst, was meinst du?
Das hast du die Frage ja fast schon beantwortet, Stefan.
Ja, das habe ich jetzt auch während der Frage schon festgestellt. Aber ich will ja also deine Meinung hören.
Ja, 2018 vor der WM und 2022 vor der WM, das waren die Turniere in Russland und in Katar. Und nach Russland sind wir ja gefahren als amtierender Weltmeister, ne? Bei beiden Turnieren hatte ich die feste Erwartung und Überzeugung, dass wir natürlich die Gruppenphase überstehen. Und so ging es, glaube ich, jedem, der sich in Deutschland für Fußball interessiert. Da wird jetzt keiner von sich sagen können, nee, das habe ich gewusst, dass wir da die Gruppenphase nicht überstehen. Inzwischen hat man ein anderes Gefühl, ne? Wenn du jetzt siehst, dass Joshua Kimmich, der jetzt im Testspiel gegen Finnland mit der Kapitänsbinde auflief, dann seine dritte Weltmeisterschaft spielen wird. und zum ersten Mal dabei versuchen wird, eine Gruppenphase zu überstehen. Das hat es ja in der Geschichte des deutschen Fußballs noch nie gegeben. So etwas, das ist ja unvorstellbar gewesen. Ja, dann siehst du, wie groß diese Herausforderung ist. Also ich sehe zwei Punkte. Der eine Punkt ist die Gruppe. Wir Deutschen neigen ja gerne dazu, die Gegner zu unterschätzen, die da auf uns zukommen, nach wie vor, obwohl wir ein bisschen was hätten lernen müssen aus Russland und Katar. Ja. Curaçao ist sicherlich der einfachste Gegner, den du jetzt kriegen kannst in der Gruppe, ist direkt unser Auftraggegner, aber das sind jetzt keine Inselkicker da irgendwo aus der Karibik, das sind alles Jungs, die in einem NLZ in Holland, Niederlande aufgewachsen sind, da das Fußballspielen gelernt haben und die auch da bei Profiklubs hauptsächlich unter Vertrag stehen, ne? Das muss man da einschränkend wissen. Trotzdem ist es natürlich ein Gegner, den solltest du besiegen können. Dann hast du Ecuador. Da kann jeder mal gucken, wo die Jungs aus Ecuador spielen. Da sind quer über die Champions-League-Vereine verteilt in Europa. Also die können alle kicken. Und dann hast du die Elfenbeinküste. Das ist mit die unangenehmste Mannschaft vom Kontinent Afrika, weil die körperlich unheimlich stark sind. Na, auch eine große Fußballtradition haben. Mhm. Ich erinnere nur an Didier Drogba, den wird jeder noch kennen. Was für ein super Fußballer, aber auch ein Athlet. Und davon haben die halt eine ganze Reihe. Das wird also erstmal nicht einfach. Das andere, wir können natürlich nur noch die Welt positiv überraschen. Das hat man neulich sehr, sehr schön gesehen bei Neymar. Neymar wurde bei, ich glaube, es war eine Nike-Veranstaltung, wurde er gefragt nach Florian Wirtz, ob er dem zutrauen könnte, mal Weltfußballer zu werden. Ob er ihm das zutrauen würde. Und Neymar hat gesagt, wer? Wer ist das? Wo spielt der? Der kannte den überhaupt gar nicht. Ne? Das heißt, selbst so eine Nummer wie Florian Wirtz, der hier bei uns in Deutschland, in Europa, inzwischen einen gewissen Namen hat, in Deutschland sicher noch mehr als in Europa, weil er bei Liverpool jetzt noch nicht so performt hat, wie man das im ersten Jahr ihm gegönnt hätte. Selbst solche Leute hat jetzt nicht jeder auf der Fußballwelt, selbst die Topstars auf dem Schirm. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Situation 2010, als die Weltmeisterschaft in Südafrika war. Und wir auch aus einem gewissen Tal der Enttäuschung herauskamen. Weil wir 2006 im eigenen Land ja nicht Weltmeister waren. Und dann hatten wir plötzlich eine ganz junge Mannschaft mit diesen Özils und Thomas Müllers und Manuel Neuer im Tor. Ihr wisst alle, was das für ein tolles Turnier war. Und die ganze Welt hat gestaunt, was ist das denn für ein Deutschland? Also erstens, die können richtig toll Fußball spielen. Tolle Spieler dabei. Und zweitens, die sind eiskalt vom Tor. Ne? So. Und diese Spieler kannte auch damals keiner. Und dann wurden das alles Weltstars und später ja dann auch Weltmeister zu einem großen Teil. Und das kann jetzt wieder passieren, wenn du unser offensives Mittelfeld allein anschaust mit Musiala, der seine erste Weltmeisterschaft spielt, Florian Wirtz, der seine erste Weltmeisterschaft spielt.
Wer?
Ja, ich würde mir ja wünschen, dass wir gegen Brasilien kommen und Florian Wirtz schon macht einen Raum und schießt die raus.
Erstmal muss man ja sagen, das kann auch ein spezifisches Neymar-Problem sein, dass er sich mit solchen Dingen nicht beschäftigt, nicht ausreichend beschäftigt. Das kann ja durchaus passieren. Und das andere ist, Deutschland hat eine ganz ordentliche EM gespielt, die ja qualitativ nicht so weit rangiert unter dem Niveau einer Weltmeisterschaft. Also das ist ein bisschen andere Situation, ist das glaube ich schon. Und trotzdem gibt es Anlass zu zweifeln. Und das ist ja meine Theorie, wenn ich das kurz mal sagen darf. Oder habe ich dich jetzt wieder mal einfach fies unterbrochen? Sag es.
Wolltest wenn du noch eine Theorie ankündigst, dann bin ich ja gespannt, was kommt und wie schnell ich jetzt eingreifen muss. Aber schieß mal so.
Spaß. Herrlich. Nee, ich glaube, dass es der Mannschaft an Führungskräften fehlt, an Führungsspielern. Joshua Kimmich ist ein sehr solider Spieler, aber ob er jetzt die Klasse eines Kapitäns verkörpert, bin ich mir ehrlich gesagt immer wieder unsicher. Aber es gibt halt auch relativ wenig andere. Du hast eben schon Wirtz und Musiala genannt. Das sind sicherlich Spieler, die auf dem Weg womöglich in eine Weltklasse sind. Das kann durchaus sein, aber sie sind dort halt noch nicht und sie sind beide noch vergleichsweise jung. Und dann erzähl mir mal, wer sonst noch Großführung übernehmen kann. Jonathan Tah ist vielleicht einer, so, aber vielleicht auch nicht der Typ. Und jetzt kommt meine Theorie. Warum hebst du denn jetzt schon? Da musst du jetzt schon reingrätschen.
Ich wollte jetzt schon den Spieler nennen, den du nicht aufgezählt hast, von dem ich am allermeisten erwarte. Aber jetzt komm mal mit deiner Theorie.
Du meinst Leon Goretzka?
Nein, jetzt komm mit deiner Theorie.
Kai Havertz.
Theorie.
Dann brauchst du auch nicht die. Also, jetzt bin ich raus.
Das war schon deine Theorie.
Nein, das ist es nicht.
Was wolltest du jetzt den Leuten sagen? Schieß los.
Deshalb ist Manuel Neuer zurückgekehrt. Auf eine sehr komische Art und Weise. Aber das ist tatsächlich, ich bin relativ überzeugt davon, dass man ihn deshalb, natürlich ist ein fantastischer Torwart, brauchen wir nicht drüber reden, aber er hat ein gewisses Alter und man hatte ja eigentlich auch andere Pläne. Er selbst hatte andere Pläne. Und jetzt hat man ihn zurückgeholt, weil man gesehen hat, wir brauchen noch mehr Führung in dieser Mannschaft. Jemand, der auch ein gewisses Niveau ist gut, der ein Top-Niveau verkörpert und auch eine Führungsrolle übernehmen will. Davon gibt es nicht so viele. Und das ist der Grund, weshalb er in der Nationalmannschaft zurück ist. So, jetzt bin ich durch mit meiner Theorie. Und jetzt sag du mir, ich bin nämlich sehr gespannt, von wem du noch was erwartest.
Also über Neuer und die Torhüter können wir gleich nochmal gesondert reden. Das ist ja ein super spannendes Thema. Ich erwarte allerdings am meisten von Pavlović. Im Mittelfeld. Gefällt mir
auch noch
richtig,
sehr jung
richtig
ist.
Gut. Ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Will immer den Ball, will immer Aktionen haben, hat immer sehr gute Lösungen. Und zwar egal, ob vor dem eigenen Strafraum oder vor dem gegnerischen Strafraum. Also egal, ob unter Gegnerdruck oder bei der Entscheidungsfindung selbst Tore zu erschießen, aus der deutschen Mannschaft. Entschuldigung, man kann Tore erschießen. Tore schießen. Das gefällt dir wieder, ne? So albern. Okay, ich nehme den Ball einfach
kurz
auf.
Kurz vor der Sommerpause,
aber, jetzt kommt das große Aber. Ich glaube, bei dieser deutschen Mannschaft wird es sehr, sehr wichtig sein, ob sie in Führung geht oder ob sie in Rückstand gerät bei der Weltmeisterschaft. Wenn du mit dieser Mannschaft in Führung gehst, dann hast du geile Zocker, wie man heute so schön sagt. Ich mag den Begriff nicht, aber der hat sich irgendwie so durchgesetzt. Also tolle Fußballer, die super miteinander kombinieren können, die sich dann rausspielen, die das Tempo haben, die Technik. Und dann können die auch ein zweites oder drittes machen, wenn der Gegner die Flatter kriegt, so ein bisschen. Aber was mir fehlt im Vergleich zu früheren Mannschaften, vor allen Dingen zu den 2014er oder 1990er Weltmeistermannschaften, die Führungsspieler, wie du sagst, Leader, die dann die Verantwortung übernehmen, die Mentalität haben, die Erfahrung haben auf hohem Niveau, wenn der Gegner 1-0 führt.
Ja.
So, und dann musst du ja was verändern, dann musst du liefern, dann musst du was tun, dann tickt die Uhr bei der WM gnadenlos. Jede Minute fühlt sich wie 20 Sekunden an. Mhm. Und du musst irgendwas tun. Du weißt, das ist jetzt gerade historisch, hier wird Geschichte geschrieben und dann musst du liefern. Ja, so. Und die haben wir halt nicht mehr, ne? Wir haben keinen Klose mehr, wir haben keinen Schweinsteiger. Das waren die Jungs im Verbund mit Manuel Neuer, die das geleistet haben. Bei Manuel Neuer bin ich grundsätzlich der Meinung, dass du auch mit Oliver Baumann im Tor, das hätte ich als Werderaner fast Frank Baumann gesagt, den sollte man nicht ins Tor stellen, weil dann wäre doch Oliver Baumann.
Solange du keine Tore mehr schießt, bin ich schon zufrieden.
Also, dass wir auch mit Oliver Baumann im Tor eine vernünftige WM gespielt hätte. Also dem jetzt nicht gelegen. Die Sache ist eine andere. Manuel Neuer hat eine ganz andere Ausstrahlung auf den eigenen Kader, auf die Weltpresse, mit der du es jetzt zu tun hast. Das ist was ganz anderes, eine Weltmeisterschaft, mediale Begleitung, als jedes Länderspiel, wo ich schon alle durchdrehen. Und es macht für den Gegner tatsächlich einen Unterschied, ob da Manuel Neuer im Tor steht, wenn ich aufs deutsche Tor zulaufe oder einen Elfmeter schieße oder ob da ein Oliver Baumann drin, von dem ich vielleicht als Argentinier, Brasilianer, sonst wäre noch nie was gehört habe. Mm. So, ist einfach so. Deshalb kann ich das verstehen, dass er das gemacht hat. Du wirst jetzt wahrscheinlich die Kommunikation ansprechen, ob man das nicht glücklicher hätte machen können mit den Torhütern.
Ja, das werde ich nicht ansprechen. Das steht ja fest, dass man das glücklicher hätte machen können, insofern. Aber wo wir bei glücklich und unglücklich sind.
Stopp, darf ich da kurz Thomas Müller Beifall klatschen an der Stelle?
Ja.
Also ich habe diese Diskussion ja verfolgt, intensiv, ohne mich selber dran zu beteiligen. War das jetzt fies für Oliver Baumann? Hätte man das mit Manuel Neuer anders machen müssen? Ist das überhaupt richtig und so weiter? Thomas Müller hat dazu was Hervorragendes gesagt bei den Kollegen der Bild-Zeitung.
Mhm.
Und Thomas Müller zuhören lohnt immer. Ne? Ist einfach so, wisst ihr wahrscheinlich alle selbst. Er hat gesagt, wir reden hier von Leistungssport. Und wir wollen bei einer Weltmeisterschaft wieder eine Gruppenphase überstehen und möglichst weit kommen. Und dann debattieren wir ernsthaft darüber, ob irgendjemand was einen Tag vorher, später, eine Sekunde früher oder irgendwas hätte sagen können. Das ist vollkommen Schnuppe. Das sind alles Fußballprofis, die die Ehre haben, für Deutschland zu einer WM zu fahren. Und darum geht's. Und das sehe ich hundertprozentig ganz genauso. Und wer damit ein Problem hat, der soll da nicht mitfahren. Ganz einfach.
Mhm.
Unterscheiden wir uns, ne?
Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ja. Das Problem. Das
ist der Bremer, du bist so verständnisvoll.
Das Problem einer abschließenden Beurteilung besteht natürlich auch darin, dass wir nicht genau den Zeitablauf kennen. Und trotzdem hätte man, weil irgendwann ist ja mal die Idee entstanden, Manuel Neuer vielleicht doch zu reaktivieren, hätte man das vielleicht dann schon auch mal dem Oliver Baumann andeuten können. Das hätte, glaube ich, ein bisschen geholfen, würde ich mal sagen. Und dass so eine gewisse Form vom menschlichen Umgang miteinander im Profisport grundsätzlich keine Rolle spielen soll, ist mir auch komplett neu. Beziehungsweise, wenn es so wäre, wäre es ein Fehler.
Kurze Analysepause. Du suchst auch abseits vom Platz nach der perfekten Aufstellung? Dann gibt's im Norden nur eine Adresse. Dudenhof in Posthausen. Norddeutschlands größtes Shoppingcenter. Nur 20 Minuten von Bremen. Direkt an der A1. Auf einer Fläche von über 17 Fußballfeldern findest du alles an einem Ort. Mode, Sport, Technik, Wohnen, Lebensmittel, Gastronomie und tolle Events für die ganze Familie. Komm zu Dudenhof und genieß eine richtig gute Zeit.
Aber es sagt ja keiner, dass Oliver Baumann bei dieser Weltmeisterschaft nicht spielt. Also Manuel Neuer hat eine hartnäckige Wadenverletzung Saisonende Moment. Wir haben doch alles erlebt im Fußball. So, der hat die ins Saisonende geschleppt, hat das Pokalfinale nicht gespielt, stand auch im ersten Testspiel nicht da im deutschen Tor, sondern Baumann hat gespielt. Jetzt muss man ja erstmal gucken, wie geht das Ganze denn weiter im Laufe des Turniers. Also kann wirklich im ersten Spiel Curaçao, kann da wirklich Manuel Neuer mit 100% Vertrauen spielen? Oder hat er, sagt er mit all seiner Erfahrung, pass auf, die Wade zwickt, das hat man bei Michael Ballack ja auch schon mal, lass mich im ersten Spiel raus, ab Spiel 2 oder so. Kann genauso gut sein, dass er vom Ehrgeiz getrieben ist und Pech hat er oft schon gehabt in seiner Karriere. Mhm. Macht dieses erste Spiel und nach 25 Minuten sagt er, Leute, Bade, es geht nicht. Ich habe zu hoch gepokert. So, und dann schon ist Oliver Baumann im Tor. Also das wissen wir ja alles nicht. Das ist durchaus ein gewisses Risiko, weil der Manuel Neuer, der da jetzt im deutschen Tor stehen soll, ist nicht vergleichbar mit dem von den Weltmeisterschaften 2014, 2010 und so weiter. Mhm. Damals war der ein junger Topathlet und inzwischen hat der Mann zig hundert hochklassige Fußballspieler in den Knochen und einen schweren Skiunfall.
Ja, so sieht's so aus. Gut, kommen wir gleich zum nächsten, ich würde mal sagen, letzten Punkt vor der Sommerpause. Die auch gar nicht.
Ich dachte, wir reden noch über Mio Backhaus, hör mal. WM-Kader Mio Backhaus.
Ja, rede doch. Das ist nicht. Das hindert dich. Ja, nee, also, ich glaube nicht. Ist das denn schon sicher, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entscheiden würde? Weil es nicht mal eine Diskussion auch.
Nein, aber gerade deshalb hätte ich das jetzt mal, also. Er ist jetzt nicht diese grün-weiße Werder-Brille und hier Mio super und so weiter, so meine ich das gar nicht. Natürlich kannst du als Werder-Fan sagen, ja, Mio hat es verdient nach dieser Saison. Ich sehe das anders, es war in der Vergangenheit immer gut und so ist ja auch Tim Wiese mal in die Nationalmannschaft zu Turnieren gekommen, erinnert euch. Wenn du sagst, du holst noch jüngere Torhüter dazu, die dann auch so ein Turnier schon mal erleben, die schon mal wissen, wie die Abläufe sind, wie der ganze Druck ist, wie intensiv diese Trainingseinheiten sind, die alles das schon mal mitgemacht haben. Es sind ja so ein bisschen reinschnuppern.
Ja.
So, und nach der super Saison bei Werder und er ist deutscher U21-Nationaltorhüter, hättest du ja die Chance nutzen können, um ihn auch emotional ganz nah an Deutschland zu binden. Ich meine, so ein Musiala musste sich auch zwischen England und Deutschland entscheiden und hat sich dann für Deutschland entschieden. Schickt die beiden jetzt mal 6 Wochen zu so einem WM-Turnier, vielleicht entscheidet sich Mio dann auch für Deutschland. Ne? So, also nicht jetzt als Nummer 1, 2, allenfalls als Nummer 3, zumal ja Nübel und Neuer eh nicht miteinander können. Ich kann das gar nicht verstehen, dass du die 2 Wochen lang da jetzt in ein Camp steckst. Aber du hast ja dann Urbich auch mitgenommen, Jonas Urbich, als jungen Mann zum Reinschnuppern, als Trainingstorwart. Da hättest du auch sagen können, hier Urbich Nummer 3 und Mio Backhaus ist unser Trainingstorwart, damit er alles sowas schon mal mitzieht. Ich finde, es eine verpasste Chance.
Stimmt, die ganze Zeit will ich dir eigentlich widersprechen, was ich ja ausgesprochen ungern tue. Ich hätte es mich aber dann getraut, weil ich dachte, ja, diese Theorie würde gelten, wenn ich 2 Top-Leute und fitte Top-Leute im gewissen Alter auf 1 und 2 hätte und dann würde ich ihn als Nummer 3 mitnehmen. Aber es sind ja 4 Torhüter. Da hast du ja vollkommen recht. Erstmals auch, ne?
Ja.
Die haben nicht nur die Mannschaften aufgebläht, sondern auch noch das Aufgebot und deshalb.
Ja, du nimmst ihn als Trainingstorwart ja mit, damit du verschiedene Spielformen machen kannst. Er ist dann gar nicht im offiziellen Kader oder so. Also Jonas Urbich, jetzt so ist der Plan gewesen bei der Nominierung. So.
Der letzte Punkt, JJ. Kommt, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit uns zu tun. Rollengespräche.
Oh, Rollengespräche.
Erstmal ganz ehrlich. Also du als alter Fuchs, der denkt wie ein Trainer und das schon relativ lange und erfolgreich, sagen wir mal gleich dazu. Hast du Verständnis für einen Trainer, der Rollengespräche 2 Monate vor einem Turnier führt und da dem einen oder anderen auch mitteilt, dass er eigentlich nur die Rolle eines Ergänzungsspielers oder eines Backups oder was auch immer spielen wird? Ich fand es komisch, als ich es gehört habe. Ich gesagt, was für ein Quatsch. Also so früh zu machen, dann auch, wenn ich es überhaupt machen muss. Ja. Aber was sagst du dazu als Experte?
Das eine, es ist ja immer gut, sich was von anderen Sportarten abzuschauen. In dem Fall hat Nagelsmann sich das ja bei den deutschen Basketballern, bei der deutschen Basketballnationalmannschaft abgeschaut.
Ja.
Und sowas ist natürlich immer dann geil und super, wenn du erfolgreich bist. Die Basketballer wurden mit diesen Rollengesprächen im Vorfeld wurden sie Weltmeister und dann denkst du, wow, das ist ja super, das machen wir genauso. Wenn du damit jetzt krachend scheidest und gegen Curaçao 1-1 spielst und die Gruppe nicht überstehst oder dann im neu eingeführten 16-Finale rausfliegst oder was, dann war das natürlich alles für die Katze. Also sowas kannst du nicht pauschal vorher sagen, das ist super oder das ist schlecht. Du musst erfolgreich sein. Was mich stört, und das ist die zweite Ebene, sind diese 2 Monate Abstand zur Nominierung. Das war mir viel zu viel. Also ich kann den Sinn punktuell verstehen. Also wenn ich nicht vorhabe, dass Antonio Rüdiger bei mir in der Startelf spielt, wenn ich das nicht vorhabe als Bundestrainer, dann würde ich bei seinem speziellen Charakter dann durchaus mal nach Madrid fliegen und sagen, Junge, übrigens kannst du dir auch vorstellen, die Nummer 3 oder 4 in der Abwehr zu sein. Und wenn der dir dann direkt den Cappuccino ins Gesicht schmeißt, nehme ich nicht mit. Genau. So. Aber du musst ja nicht im Umkehrschluss einen Dennis Undav, und das war ja dieser Worst Case jetzt im Frühjahr, 2 Monate vor der Nominierung sagen, pass mal auf, Junge, du kannst so viele Tore schießen, wie du willst. Ne? Du wirst nicht in der ersten Elf spielen. Was ein Quatsch.
Ja,
ne? Das so, ist wenn Kai Havertz sich jetzt im Champions League-Finale verletzt hätte und dann hätte man gesagt, ja, Dennis, Entschuldigung,
du hat sich noch was verändert. Eine
Rolle oder sowas.
Ne? Ja, es gibt also, keinen Grund dafür. Du hast natürlich recht, in manchen Fällen, Rüdiger ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich auch, gerade nach dem, was sich die letzten Jahre und Monate so getan hat in seinem Leben und mit dem einen oder anderen Ausraster und solchen Dingen, die seinen Standing ja auch nicht verbessert haben, dass ich dem dann sage, pass mal auf, ne, sieht so aus, als wärst du Nummer 3 oder 4 in der Innenverteidigung. Nur, dass du schon mal weißt, ich würde dich aber trotzdem sehr gerne mitnehmen, weil du ein wichtiger Spieler für mich bist. Irgendwie sowas. Das kann ich verstehen. Also dann sucht man sich aber die Spieler aus und lädt nicht alle geschlossen, also nicht geschlossen auf einmal, sondern alle nacheinander zum Rollengespräch. Macht überhaupt keinen Sinn, muss ich auch sagen. Das hat mich sehr gewundert.
Fand ich unnötig, und er hat sich zu sehr, also der Bundestrainer hat sich da zu sehr ein Korsett angelegt in diesem Nacheifern der Basketball-Weltmeister.
Ja. Zumal du eine Basketballmannschaft auch nicht mit Fußball vergleichen kannst. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes.
Ja, die waren erfolgreicher.
Genau. Ja, die waren erfolgreicher, und es ist halt deutlich noch eine andere Systematik in diesem Sport. Jahren, aber egal. JJ, ich stelle erfreut fest, dass wir einer Meinung sind, zumindest was die Rollengespräche betrifft. Wir führen auch Rollengespräche, aber dann, wenn die Mikros aus sind. Oder wollen wir die gar nicht führen? Machen wir einfach so weiter im Juli?
Wir machen jetzt erstmal eine Sommerpause, und dann kannst du überlegen, ob wir mit deiner Rolle weiterhin so einverstanden sind. Lass die Cappuccino-Tasse stehen.
Ja, gut, richtig. Manchmal kommen wir an Punkte, denen habe ich nichts hinzuzufügen. Und da bin ich ja nicht. Jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr. Leute, Quatsch.
Nein, ist doch alles gut.
JJ also, macht doch nur Spaß, das wisst ihr doch.
Wir haben eine erste Saison Grün auf Weiß Podcast hinter uns gebracht. Da wäre fast abgestiegen. Wir hatten viele harte, schwierige Themen hier zu besprechen.
Das und wir können nichts dafür. Nicht, dass weil du das nicht in Zusammenhang bringst, dass wir das erste Mal jetzt eine Saison gemacht haben und wer da fast abgestiegen wäre.
Genau, das war nicht unsere Rolle,
Ja, so, also, mir hat es Spaß gemacht. Wir haben es ganz gut hingekriegt, finde ich, so die Monate hinter uns gebracht. Es war interessant. Wir haben sehr viel Zuspruch von euch erhalten. Dafür müssen wir und dafür wollen wir uns auch gerne bedanken. Das war ganz toll, macht uns große Freude. Ich sage nochmal eben, grünaufweiß@weser-kurier.de. Das ist die Mailadresse, wo ihr uns alles schicken könnt, was euch aufgefallen ist, was euch am Herzen liegt oder was auch immer. Ansonsten tolle Zeit, auch mit dir zusammen, JJ. Hat mir viel Spaß gemacht. Seien wir doch ehrlich, wir brauchen da keine Rollengespräche mehr führen. Läuft, wie es ist.
Die Blumen kann ich natürlich nur zurückgeben. War sehr angenehm mit dir hier, und das ein bisschen reiben und ein bisschen mal ein Witzchen machen übereinander, das gehört ja auch dazu. Unsere Rolle, und das fand ich halt wichtig in diesem ersten Jahr, und die würde ich gerne in der neuen Saison genauso weiterführen, bestand nie darin, bei Werder auf den Putz zu hauen und zu sagen, der und der muss entlassen werden oder sowas. Wir wollten immer erklären, warum passiert dies und das und was könnte bald passieren, wenn dies und das eintritt und so. Und ich glaube, dass gerade das unsere Rolle auch in der neuen Saison sein sollte. Es wird viele Veränderungen geben, ihr wisst es, bei Werder Bremen, und dann schauen wir uns das an und werden das frühzeitig bewerten, wie wir es auch vor dieser leider Katastrophensaison gemacht haben und das Unheil haben kommen sehen.
Okay, Leute, dann gehen wir jetzt in eine sehr kurze Sommerpause. Es sind genau genommen 2 Wochen, wo wir nicht erscheinen werden. Und am 1. Juli werden wir wieder da sein. Bis dann hat sich schon mal eine Menge getan, da bin ich mir ziemlich sicher. Werder wird gestartet sein, meine ich auch. Wann geht die Vorbereitung genau los?
Ja, mitten in der WM. Wir schauen natürlich ein bisschen WM bis dahin
natürlich.
Auch schon mal. Im Juli sind dann auch die ersten Testspiele.
Bist du Scout auch bei Werder eigentlich? Also ich, wenn die schlau sind, fragen die dich doch mal und sagen, hier, Magenta-Abo und jetzt aber gucken.
Ja, ich schaue ja lieber die Spiele mit den Spielern, die sie sich nicht leisten können.
Ja, stimmt. Ja, siehst du, ja. Ah, ja, okay.
Ich werde jetzt nicht jedes dieser über 100 Spiele schauen. Da bin ich ehrlich. Früher war das mein Ehrgeiz, jedes WM-Spiel zu schauen. Auch bei der WM 94 in den USA mit dieser Zeitverzögerung.
Junge.
Ja, das war tatsächlich so.
Das
hat mich jetzt einen Kicker gebracht.
Müssen wir ein Rollengespräch führen, Axel.
Ja, das werde ich diesmal nicht machen. Aber ich freue mich drauf, dass wir im Juli dann wieder am Start sind. Ich wünsche euch jetzt einfach mal eine schöne Weltmeisterschaft. Der ein oder andere Werderaner ist vielleicht am Ball. Das sehen wir dann. Wir gucken vor allen Dingen auf die Österreicher natürlich. Und denkt daran, von meiner Seite bleibt auf jeden Fall in diesem Sommer grün-weiß.
Alles Gute, bis demnächst. Tschüss.